Hallo und herzlich willkommen beim Essinstinct Podcast, deinem Podcast über Essverhalten und intuitive Ernährung. Mein Name ist Silvana Schick, ich bin Ernährungswissenschaftlerin und zertifizierte Ernährungsberaterin mit eigener Schwerpunktpraxis für Essstörungen. In diesem Podcast zeige ich dir, wie du Frieden schließt mit dir und deiner Ernährung. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Heute dreht sich alles um die atypischen Essstörungen. Wenn ihr allerdings noch eine genauere Definition haben wollt von den einzelnen Essstörungen, Anorexie, Bulimie, Orthorexie, dann schaut einmal in meine Podcast-Folgen, in eine von den ersten Folgen. Da spreche ich nochmal genauer darüber und definiere diese einzelnen Essstörungen. Also, was unterscheidet eine atypische Essstörung von einer klassischen Essstörung wie Anorexie oder zum Beispiel die Bulimie? Bei der atypischen Essstörung fehlt das klassisch-klinische Bild, also dieses gewichtsreduzierende Verhalten bzw. der Gewichtsverlust. Das ist meist das, was oft das Einzige, was fehlt. Alles andere, die meist anderen Symptome, obwohl die Amenorrhoe, also das Ausbleiben der Periode, der Menstruation fehlt meist auch. Das heißt also kein Gewichtsverlust, bekommen ihre Periode, aber sind im klassischen Normgewicht. Ich mag das Wort Normgewicht nicht so, aber sind nicht mehr im Untergewicht, haben auch kein Mehrgewicht. Also wo man äußerlich sagen würde, okay, die Person ist ja eigentlich gesund. Also wirkt ja augenscheinlich vom Phänotyp her gesund. Das Problem ist aber, dass diese Person immer noch dieselben Gedanken hat wie in der Anorexie, also in der Magersucht. Und das ist das Problem. Also eine Anorexie bleibt ja eine psychische Erkrankung bzw. auch eine Verhaltensauffälligkeit. Und oft ist es so, dass ja in den Kliniken ja schnell dafür gesorgt werden soll, dass die Personen wieder zunehmen. Das ist ja so die oberste Priorität, weil in der Anorexie bist du halt sehr nah, also dem Tod sehr nah, auch wenn viele das nicht wahrhaben wollen. Und da ist die oberste Priorität, die Person wieder in höheres Gewicht, in höheren Gewichtsbereich zu bekommen, beziehungsweise dass die Person auch wieder ihre Periode bekommt, weil das ist immer ein gutes Anzeichen von, hey, der Körper ist wieder lebensfähig, er könnte theoretisch ein Kind gebären. Bei Männern ist das immer ein bisschen schwieriger. Da kann man es je nachdem über die Hormone messen lassen, beziehungsweise auch über eine Biermessung, über ein Körperfett. Messung dann einen Vergleich zu ziehen, wenn genügend Körperfett vorhanden ist. Und ich habe super viele PatientInnen bei mir in der Therapie, in der Ernährungstherapie, mit genau dieser atypischen Essstörung, also die schon in Kliniken waren oder die auch selber eine Anorexie überwunden haben, aber sagen, ich fühle mich immer noch nicht gesund. Ich fühle mich immer noch nicht wohl in meinem Körper, beziehungsweise ich akzeptiere ihn immer noch nicht so, wie er ist. Ich finde Essen anstrengend, das höre ich sehr, sehr oft. Oder auch hat letztens eine Patientin gesagt, fand ich eigentlich ganz passend, dieses Wort, dass Essen so viel Headspace einnimmt. Also das ständige drüber nachdenken, was esse ich, wann esse ich? Darf ich das essen? Ist das zu viel? Passt das noch rein? Also viele haben ja auch durch die Kliniken diese verschiedenen Einheiten, dann Kohlenhydrat, Eiweiß, Fetteinheiten oder auch Blöcke oder so, die sie dann essen dürfen, was natürlich anfangs Sicherheit gibt, weil du natürlich weißt, okay, so und so viel kann ich essen. Ich weiß, ich nehme davon zu, aber auch nicht zu viel. Nur langfristig bringt es dich halt total weg vom intuitiven Essen. Na, ist klar, in der Magersucht bist du weg vom intuitiven Essen, das ist logisch, aber das fördert auch nicht gerade ein entspanntes Essverhalten. Meist ist es wirklich nur dafür da, um dich in die Gewichtszunahme zu bringen. Und da fehlt mir, ich muss echt sagen, an alle Kliniken, wird sich wahrscheinlich eh keiner anhören, aber an alle Kliniken, an alle Einrichtungen, ich habe ja vorher auch selber in einer Einrichtung gearbeitet, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, wo Menschen mit Essstörungen geholfen wurden oder geholfen werden sollte, eigentlich wieder in ein normales Leben reinzukommen, Und bei den meisten Einrichtungen und Kliniken ist halt das Problem, dass das gar nicht darauf ausgelegt ist. Also das System von, ich komme aus der Einrichtung und bin auf einmal wieder zu Hause komplett auf mich selber gestellt, muss für mich selber kochen und ich muss auch regelmäßig essen, ohne dass das jemand kontrolliert und ich höre auf meine Körpersignale. Da ist die Spannweite viel zu groß. Was natürlich dazu kommt bei vielen, wenn es halt chronifiziert ist, also über Jahre oder Jahrzehnte diese Essstörung schon vorliegt und auch schon viele Klinikaufenthalte vorhanden waren, dass natürlich die Wahrscheinlichkeit einer Heilung dann natürlich noch eingeschränkter ist, kommt dann auch mit dazu. Aber ich finde, gerade dieser Weg, wieder die eigenen Körperbedürfnisse, Körpersignale von Hunger und Sättigung wahrzunehmen, fehlt komplett in solchen Einrichtungen. Das finde ich total schade. Da werden halt Pläne erstellt nach Regeln, nach strikten, strengen Regeln, um in eine Gewichtszunahme zu kommen. Aber der restliche Part mit dem Essen, der auch total wichtig ist, der fehlt. Und deswegen habe ich immer wieder Patientinnen, die ja total mit am Struggeln sind. Also ich höre auch immer wieder dieses, dass sie sich trotzdem täglich oder auch wöchentlich auf die Waage stellen weiterhin. Also und dann immer noch kontrollieren dadurch. Also sagen, okay, wenn die Waage wenig anzeigt oder weniger als ich dachte, dann fühle ich mich gut, dann ist mein Selbstwertgefühl hoch, dann weiß ich, ich habe alles richtig gemacht mit der Ernährung. Und wenn ich mir diesen Satz anhöre, dann denke ich mir so, die Waage sagt überhaupt nichts aus, ob du dich ausgewogen ernährt hast und nach deinen Körpersignalen oder Bedürfnissen gegangen bist. Absolut nicht, weil du weißt nicht von der Waage, was ist Körperfett, was davon ist Muskel, was ist Wassereinlagerung, was davon sind genau die Nährstoffe, die du aufgenommen hast. Also das sagt absolut gar nichts aus. Und leider wird es immer noch als Bestätigungsinstrument genommen. Und was damit einhergeht, ist oft dieses entweder so ein Vergessen von Essen, was aber bei der atypischen Anorexie sehe ich das nie. Da ist es oft ein Verdrängen der Signale oder ein Ignorieren des Hungers durch sehr, sehr viel Trinken, beziehungsweise sich sehr viel bewegen. Also wirklich eher ein Ausdehnen zwischen den Mahlzeiten, dass da oft dann 6, 7 Stunden zwischen den Mahlzeiten sind. Und das kann nicht sein, dass der Körper dass du da keinen Hunger spürst. Aber auch ein Hinauszögern oder auch ein unregelmäßiges Essen, bis der Heißhunger kommt. Also dann nicht gefrühstückt, mittags irgendwie nur ein bisschen Reiswaffeln mit Hüttenkäse und ein bisschen Rohkost. Und dann gegen Abend kommt dann der große Heißhunger. Aber der Körper sagt, boah, wir hatten heute so wenig Energie, mussten aber so viel leisten. Und ich hole mir das jetzt alles zurück. Und dann wird über die Menge hinaus gegessen. Also dann wird sich ein Müsli gemacht, dann wird die ganze Müsli-Packung gegessen, dann wird noch Brote geschmiert, dann wird noch eine Pizza reingeschoben. Also wirklich, dann geht es zu einem richtigen Essanfall. Aber das Körpergewicht ist offiziell im Normbereich. Also offiziell ist ja augenscheinlich alles okay. Deswegen finde ich es so wichtig, dass man eine Essstörung einer Person nicht ansehen kann. Eine Person kann sehr schlank sein und hat vielleicht eine Krebserkrankung, hat aber keine Essstörung. Und eine Person kann aber auch mehrgewichtig sein, ernährt sich aber komplett ausgewogen. Eine Person kann aber auch im Normgewicht sein und sie struggelt total mit dem Essen. Und das erkennt man meist nur, wenn man mit der Person entweder zusammenlebt oder sich mit der Person unterhält und merkt, okay, was für kranke Glaubenssätze, Essensmuster, Regeln eigentlich dahinter stecken. Da kommen wir auch zu den Warnsignalen, die damit einhergehen. Also was ich schon gesagt habe, dieses Wiegen, das tägliche Wiegen oder auch wöchentliche Wiegen, als Kontrolle, aber auch Kontrolle im Spiegel. Also sich in jedem erdenkbaren Spiegel kontrollieren zu müssen, in Form von, ich schaue mir meinen Bauch an, ich schaue mir meinen Po, meine Beine an und das nicht mal, wenn du dich anziehst, dass du mal guckst, wie du aussiehst, sondern wirklich mehrfach am Tag, immer wieder kontrollieren und auch so ein Reinkneifen in das Körperfett und da sich einfach das, was man sieht, sich damit nicht wohlfühlen, sich davor selber ekeln und das Gefühl haben, okay, ich muss irgendwas verändern. Und das mehrmals am Tag. Genau, diese Headspace, also wirklich den ganzen Tag übers Essen nachdenken, war es zu viel, schlechtes Gewissen nach, auch nach Genussmahlzeiten, also wenn du mal ein Stück Kuchen gegessen hast oder wenn du mal ein bisschen mehr gegessen hast, als du eigentlich wolltest, dass danach direkt ein schlechtes Gewissen kommt. Nicht unbedingt eine Intervention, dass du da wieder gegensteuerst, aber dieses schlechte Gewissen dabei. Und dann, was ich auch oft sehe, ist dieses mehrfach die Woche deine Emotionen mit dem Essen zu kompensieren. Also entweder dieses klassische Langeweile-Essen, zwischendrin snacken, 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 aber keine richtige Mahlzeit essen. Oder also dieses Essen ohne körperlichen Hunger zu spüren, so gesehen. Oder auch hungern auf der anderen Seite, obwohl dein Körper dir Hunger signalisiert hat. Also viele erkennen diesen angenehmen Hunger überhaupt gar nicht, sondern warten erst so lange, bis wirklich der Magen knurrt und extremes Hungergefühl auftaucht. Das ist auch nicht gut. Was damit auch einhergeht, was ich bei fast all meinen Patientinnen habe, ist, dass sie morgens keinen Hunger spüren. Also nach dem Aufstehen, du hast ja so gesehen gefastet über Nacht, du hast ja meist dann, weiß ich nicht, 7 bis 9 Stunden nichts gegessen, im Idealfall. Und dann müsste eigentlich so nach einer Stunde, spätestens nach 2 Stunden, nachdem du aufgestanden bist, müsste ein Hungersignal, also ein angenehmer Hunger, nicht dieses, was du sonst immer als Hunger signalisierst, Magenknurren und Co., sondern schon davor ein angenehmer Hunger kommen. Und wenn wir da nichts essen und das dann hinauszögern, dann kommt halt dieser größere Hunger und wir können uns da auch nicht mehr kontrollieren. Da hatte ich auch noch eine Folge zu gemacht, da kannst du auch mal reinhören. Also auch dieses ständig einen aufgeblähten Bauch zu haben oder auch Verdauungsprobleme hat, also kann, muss nicht, aber kann auch mit einem gestörten Essverhalten zusammenhängen. Vor allem mit dem zu wenig Essen. Habe ich auch super viele Patientinnen, die einen aufgeblähten Bauch haben den ganzen Tag und sich wundern, warum sie aussehen, als wären sie schwanger, und dann einfach viel zu wenig essen. Das ist mit einer Reaktion vom Körper, dass er dagegen reguliert und da den Bauch so aufgast. Genau. Dann auch noch, das hatte ich glaube ich auch schon mal gesagt, dass das Körpergewicht so extrem schwankt. Also, dass du da nicht deine 4 Kilo plus minus innerhalb eines Jahres mal hast, zum Winter oder Sommer, finde ich alles vollkommen in Ordnung. Habe ich selber auch. Aber wenn es darüber hinausgeht, also wenn du da wirklich 10 Kilo, 15 Kilo Schwankung hast innerhalb eines Jahres oder noch, sogar noch mehr zunehmen, abnehmen, dann kann das auch damit zusammenhängen mit Essanfällen, mit Diäten, was definitiv zeigt, dass da ein ungesundes Essverhalten vorliegt. Dann, was auch unterschätzt wird, sind Mengen zu kontrollieren. Also da wirklich Dinge abzuwiegen, also zum Beispiel Chips abzuwiegen und zu sagen, hey, ich will nur 40 Gramm Chips essen, ist schon gestört, definitiv. Oder auch, ja, genau, abzulöffeln, ja. Immer jedes Mal das Müsli abzulöffeln, wenn das nur dabei ist und du hast da das einfach so eine Gewohnheit draus geworden, aber du bist sonst zufrieden mit dir und akzeptierst deinen Körper, dann finde ich das auch vollkommen okay. Aber meist hat das ja noch andere Auswirkungen, außer dieses Ablöffeln. Also ich kenne keine Person, die ein ausgewogenes Essverhalten hat, die ihre Haferflocken ablöffelt. Also no way. genau. Das ist auch, wenn man mal was abwiegt für ein Rezept oder so, für, weiß ich nicht, Muffins oder weiß ich nicht, irgendein Dressing oder sowas und du brauchst da genaue Mengen, keine Ahnung, auch alles vollkommen in Ordnung. Aber sobald es den Hintergrund hat, ich möchte nicht zu viel essen, ja, ich muss es kontrollieren, ich kann da nicht auf mein Körpersignal, auf das Stoppsignal hören, sondern ich muss es vorher schon eingrenzen, indem ich es abwiege mit einer Küchenwaage. Fände ich auch okay, wenn es mal phasenweise ist. Ja, ich kenne auch viele im Richtung Bodybuilding-Bereich oder auch im Fitnessbereich, die das mal phasenweise machen, um ihren Körper da ein bisschen mehr zu trainieren. Ist natürlich auch eine Diätphase, das heißt aber nicht, nur weil eine Person mal dann eine Diätphase hat, dass sie gleich eine Essstörung hat. Ja, da muss man auch immer so ein bisschen aufpassen. Solange die Person sofort jederzeit damit aufhören könnte und auch sagen könnte, hey, ich akzeptiere mich auch so, wie ich bin, ist es vollkommen okay. Dann ist das alles noch im Rahmen. Genau, dann, was ich auch oft bemerke, ist, dass dieser Sport- oder auch Bewegungsdrang weiterhin vorhanden ist bei einer atypischen Essstörung. Also da das Bedürfnis zu haben, okay, ich muss hier meine 10.000 Schritte täglich laufen und gehen dann irgendwie zweimal am Tag Riesenrunden spazieren, zusätzlich noch Sport. Also nicht dieses, sagen wir mal, du hättest deinen Traumkörper, würdest du dann immer noch diese Bewegung oder diesen Sport weiterhin machen, wenn du schon deinen Traumkörper hättest? Und wenn die Antwort nein ist, dann würde ich dein Sportpensum mal hinterfragen, ja, weil Sport sollte nicht zwangsläufig nur dafür sein, klar, können alle, machen wir auch Sport, um irgendwo, dass wir uns ein bisschen vielleicht ästhetischer fühlen, dass der Körper ein bisschen mehr gestrafft ist, das ist alles kein Problem. Aber wenn das der einzige Punkt ist, warum du diesen Sport machst oder diese Bewegung, dann hat das definitiv was mit einem gestörten Verhalten zu tun. Und würde ich hinterfragen, ob vielleicht auch eine andere Bewegung, die auch dir eigentlich viel mehr Spaß machen würde und deiner Psyche mehr gut tut. Weil ich super viele sehe, die ins Fitnessstudio rennen, aber eigentlich überhaupt nicht der Typ dafür sind und auch gar keine Lust darauf haben. Genau. Dann, das habe ich mir noch aufgeschrieben, Schwierigkeiten haben, auswärts essen zu gehen. Oh ja, die Herausforderung habe ich gerade mit, ich glaube, mit 6, 7 Patientinnen, mit denen ich das gerade aktuell am Besprechen bin, wo wir das auch trainieren oder üben. Also das heißt, wenn du komplett überfordert bist von der Speisekarte und auch Gerichte auswählst nach den Kalorien, also möglichst wenig Kalorien, dann würde ich mir Gedanken machen. Auf der anderen Seite natürlich auch, wenn du jedes Mal das Gefühl hast, wenn du auswärts essen gehst, das hatte ich auch schon bei Patientinnen, dass du da dieses Ganz- oder Gar-nicht-Prinzip, also dieses, ach ja, wenn ich auswärts essen gehe, da ist mir alles scheißegal, da esse ich so viel, wie ich kann, weil das gibt es ja nicht so oft. Ja, also es ist auch, auf einer anderen Seite ist das emotionales Essen, aber auf einer, ja, ich würde mal sagen, es ist deinem Körper nicht ganz so dienlich, weil du kannst ja immer wieder essen gehen. Also es sollte nicht dieses ganz oder gar nicht, okay, ich muss jetzt hier alles bestellen, was geht und voll fressen, sondern trotzdem angenehm satt essen und genießen. Das wäre ja das Ziel, weil du kannst es ja immer wieder machen. Du kannst immer wieder die Schokolade essen. Du kannst immer wieder mal die Pommes holen. Also genau, das sind so diese beiden Extreme, die definitiv Anzeichen für eine atypische Essstörung sind. Aber auch natürlich bei Essstörungen auch vorliegen. Also das definitiv. Ist bei einer Anorexie oder auch beim Binge-Eating ist das auch der Fall. Nur meist bleiben diese Verhaltensweisen, obwohl das Gewicht in einem Normbereich ist. Dann, oh ja, strenge Regeln bei der Auswahl der Lebensmittel. Also dieser klassische Glaubenssatz, Fett macht Fett, der absolut nicht stimmt. Ich sage mal, Fett macht satt. Fett ist ein Geschmacksträger, der sorgt für Sättigung. Und wenn da Regeln sind, gar auch ganz komische Regeln, dieses nach 18 Uhr darf ich nichts mehr essen oder Süßigkeiten nur am Wochenende oder ja, Frühstück darf ich keine Schokocreme essen, die darf ich nur abends oder oh, so ganz, wo ich mir denke, oh mein Gott, also oh, wie starr kann man in solchen Regeln verharren? die dir überhaupt nicht dienlich sind. Also die bringen ja auch nichts. Es ist ja nicht so, als wenn du, weiß nicht, um 18:30 Uhr dann dein Abendessen isst und dann auf einmal davon 3 Kilo zunimmst. Also ich muss sagen, ich esse sehr oft, esse ich irgendwie erst um 7:30 Uhr zu Abend und dann gibt es warmes Essen, weil ich es einfach nicht schaffe zeitlich, ja, weil ich gerade oft am Nachmittag dann noch Termine habe oder auch selber dann noch zum Sport gehe und dann, weiß ich nicht, sehe ich mit meinem Partner auch erst um 7:30 Uhr, ja. Das ist dann so. Dadurch nehme ich aber nicht zu, weil es kommt dem Körper, kommt es ja darauf an, warum ich esse, wann ich esse, in welcher Kombination esse ich. Ich hatte auch, also das war eigentlich ganz spannend, letzte Woche hatte ich ein Gespräch mit einem Patienten gehabt, der meinte so, ja, ich dachte eigentlich so, ja, Ernährungsberatung kann doch jeder, ist doch eigentlich ganz easy. Und an sich hat er recht, Ernährung ist eigentlich easy, wenn wir uns nicht, wie soll ich sagen, wenn wir das nicht verlernt hätten, diese Leichtigkeit, sondern wenn wir nicht diese 10.000 Regeln einbauen würden, dann wäre es easy. Ja, aber durch den Alltag, durch Stress, durch viele Dinge, die im Außen wichtiger sind als deine eigenen Bedürfnisse, wird es auf einmal nicht mehr so easy, weil dann kommen Erkrankungen dazu und schon musst du deine Ernährung hinterfragen, gucken, okay, das, was ich die letzten Jahre gemacht habe, so macht mich krank. Das tut mir so nicht gut. Ich muss was verändern. Und dann wird es erstmal schwierig. Wahnsinnig anstrengend und schwierig, weil du ja deine alten Gewohnheiten über Bord werfen musst und neue aufbauen solltest. Und das will der Körper nicht. Der möchte ja möchte ja am liebsten nichts verändern. Der möchte ja, dass alles gleich bleibt. Ja, und dagegen anzukommen, ist halt wahnsinnig schwierig. Und ja. In dem Zusammenhang ging es auch um das Thema Prädiabetes, also mit erhöhten Blutzuckerspiegel, mit Insulinausschüttung und da ging es dann darum, dass es nichts bringt, den ganzen Tag nichts zu essen und erst abends was zu essen. Weil auch wenn das von der Kalorien her viel, viel weniger sind, aber der Blutzuckerspiegel spielt halt auch eine Rolle. Also es ist nicht nur Kalorien rein, Kalorien raus. Deswegen bin ich da absolut auch nicht der Fan, langfristig da auf die Kalorien zu schauen, weil das nicht ausreicht. Ja, deswegen ist es doch nicht ganz so einfach. Und deswegen gibt es auch Menschen, die Ernährungswissenschaften studiert haben und nicht nur 3 Monate ein Fernstudium gemacht haben. Das mal dazu. Okay. Aber wieder zurück zum Thema. Genau, also diese strengen Regeln. Und diese Regeln sehe ich auch bei vielen Ärzten, ErnährungsberaterInnen, die sich gerne selbst so ernannt haben oder ein Fernstudium gemacht haben, dass sie sich da auch anderen KlientInnen da solche Regeln beibringen wollen. Und natürlich lieben wir einfache, simple Regeln. In Deutschland vor allem, richtig schlimm. Ja, weil wir wissen, okay, das darf ich essen, das darf ich nicht essen, so und so viel darf ich essen, das lieber nicht, ist natürlich viel, viel einfacher, weil ich muss ja selber nicht nachdenken. Ich muss selber nichts machen. Ich mache einfach das, was sie sagt, auch in der Menge. Ich lebe einfach genauso den Tag, den sie auch lebt. Und dann wird das schon. Nur, dass du das im Alltag langfristig nicht umgesetzt bekommst und selbst wenn du es umgesetzt bekommst, ist auch die Frage, entwickelt sich eine Essstörung oder bist du so starr in deinen Strukturen, dass du gar nicht mehr auf deine Körpersignale hörst? Also, das merke ich auch immer mehr, dass die Menschen es so einfach wie möglich haben wollen. Am besten gar nicht mehr nachdenken, gar nicht mehr reinfühlen, gar nichts mehr wahrnehmen, alles vorgekaut haben. Und das bringt dir langfristig nichts. Vor allem, wenn ich höre, ja, aber diese Ernährungsform, dieses zuckerfreie, vegane, habe ich ja 2018 gemacht, ein Jahr lang, und ich habe so und so viel abgenommen und ich habe mich auch echt gut gefühlt. Es hat ja funktioniert. Und wenn ich dann frage, ja, wie ernährst du dich denn jetzt? Ja, nee, ich vegan ernähre ich mich nicht mehr, zuckerfrei auch nicht mehr. Ja, habe auch wieder zugenommen, bla bla. Wo ich mir denke, nee, es hat ja nicht funktioniert. Weil was bringt dir das, wenn du diese Ernährung für ein Jahr durchgezogen hast und extrem diszipliniert warst, auf dein ganzes Leben bezogen? Was ist ein Jahr? Das hat nicht den Effekt. Also alles nur, was langfristig, was du langfristig umsetzen kannst über Jahrzehnte, hat einen Effekt. Und ja, das ist anfangs anstrengender, weil du halt kleine Steps machst und es mehr frustrieren kann, weil du nicht diese Riesenschritte siehst. Zurück zu den Essstörungen. Also was damit noch einhergeht, sind mit diesen strengen Regeln, sind dysfunktionale Routinen. Also das habe ich vorhin schon gesagt, dieses nur am Wochenende süßes Essen oder zum Beispiel jedes Wochenende gibt es Mettbrötchen, Zwiebelmettbrötchen oder jedes Wochenende gibt es einen Döner oder ich baue bestimmte Cheat Days ein, wo ich dann sage, okay, heute eskalativ, jetzt gibt es Abendessen, bestellen wir uns ganz viele verschiedene Sachen und essen uns richtig in diese Fülle rein und dann erstmal wieder Verzicht. Also das, was deinem Körper überhaupt nicht dienlich ist, diese Routine oder auch sich zum Sport jedes Mal zu zwingen, jeden Tag ins Fitnessstudio zu rennen, auch wenn man eigentlich gar keine Kraft, keine Energie mehr hat, um bestimmten Phänotypen zu erreichen. Ja, also es ist alles nicht funktional für dich. Oder auch zu sagen, nee, Abendessen gibt es immer kalte Speise, es gibt immer nur Brot und Salat, nichts Warmes, davon nehme ich ja zu. Also es ist so wieder so verquere Regeln, die absolut auch nicht stimmen. Genau, das also nochmal zusammengefasst, eine atypische Essstörung erkennen wir so auf den ersten Blick gar nicht. Das ist so das Problem. Deswegen ist die Dunkelziffer so hoch und man erkennt es eigentlich erst entweder im Zusammenleben oder beim wirklichen Hinterfragen, wenn man merkt, okay, da sind sehr viele komische Regeln und Glaubenssätze bezüglich Essen. Wenn du das Gefühl hast, dass du jemanden zum Beispiel im Bekannten- oder Freundeskreis hast, wo du sagst, ja, da waren so einige Punkte, die stimmen oder könnten auf sie zutreffen, ist es ja auch nicht immer so einfach, das anzusprechen. Also die Person kann sich auch da schnell von Kopf gestoßen fühlen, wenn du da einfach sagst, ich habe das Gefühl, du könntest eine Essstörung haben, sondern da vielleicht ein bisschen feinfühliger nachzufragen und zu fragen, hey, ich merke irgendwie in letzter Zeit, habe ich das Gefühl, dir geht es nicht ganz so gut, du ziehst dich mehr zurück, machst mehr Dinge für dich alleine. Ich habe auch das Gefühl, du isst irgendwie ganz anders. Ja, ich habe ein offenes Ohr, wenn du mit mir reden möchtest. Bin da für dich da. Genau. Also da so ein bisschen einen anderen Weg. Weil wenn die Person das selber nicht einsieht oder auch nicht drüber reden möchte, könnt ihr sie natürlich nicht zu zwingen. Und auf der anderen Seite, wenn du gerade zuhörst und merkst, oh Gott, da treffen so viele Punkte zu, ich habe das Gefühl, ich bin selber betroffen, aber das weiß keiner in meinem Umfeld, weder im Freundeskreis noch Familienkreis, kann es helfen, wenn du zumindest eine Person einweist, gerade vielleicht mit der du zusammenlebst, in der WG oder mit Partner, Partnerin. Familie, Mutter, Vater, Schwester, Bruder, eine Person einweist und ihr davon erzählst, von deinen Struggles, deinen Herausforderungen mit dem Essen, mit deinem Alltag. Das kann sehr befreiend sein, weil du dann nicht mehr ganz so alleine bist und du auch noch mal eine andere Sichtweise bekommst. Vielleicht ist der Person das ja auch schon aufgefallen. Und genau. Boah, ich habe jetzt aber auch gleich gefühlt, habe ich richtig lange geredet. Ich mache hier mal einen Cut und hoffe, die Podcast-Folge hat dir gefallen. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag und Genau, falls du zu der heutigen Folge oder auch andere Fragen hast, kannst du mir gerne schreiben unter info@silvanaschick.de, alles zusammengeschrieben. Und ja, wir sehen uns. Bis dann.